Fragen zusammen.
Moin.
Wenn schon funktioniert, könnt ihr schon das erste Bild mir geben. Dankeschön. Ich habe so über die Weihnachtszeit und das neue Jahr darüber nachgedacht, über was möchte ich denn so predigen. Und ich habe ja im letzten Jahr komplett über die Psalmen gepredigt. Und ich habe mir so für dieses Jahr, ich weiß noch nicht, wie lange es wird und wie viele Sonntage es werden, mir vorgenommen, über die Gemeinde Gedanken zu machen. Also was sind wir eigentlich, um was geht's hier? Da fand ich super, dass Mike letzte Woche über Ziele gepredigt hat, weil das passt wunderbar auch in das, was ich mir so gedacht habe, weil er hat ja über persönliche Ziele, aber auch Ziele der Gemeinde gepredigt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, waren es 80, waren es 90, mit wie vielen Personen wolltest du hier Gottesdienst feiern? Ich habe es, 70 waren es, ah, okay. Ja, aber bevor ich mir jetzt irgendwie über Ziele und sowas Gedanken machen möchte, habe ich mir gedacht, ich möchte erst mal wissen, was ist denn die Gemeinde Gottes? Und was steht in der Bibel dazu über die Gemeinde Gottes? Und da habe ich einiges an Bibeltexten zuvor gelesen, habe auch das ein oder andere Buch quer gelesen und bin dann an einem Buch hängen geblieben, das heißt Biblische Gemeinde heute verwirklichen. Das Buch ist von Manuel Seibel und wenn ihr es lest, werdet ihr vieles aus dem ersten Kapitel heute wiederfinden. Also ich habe es mehrfach gelesen und ich fand die Struktur, wie er das dargestellt hat und was er da alles erzählt hat, so gut, ja, dass es vieles in meinem Kopf geblieben ist und auch ja, einfach heute hier in der Predigt wiederkommt. Anfangen möchte ich mit einem Vers aus Galater 1 oder eigentlich mehreren Versen aus Galater 1. Den Gemeinden oder Versammlungen, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt, von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt. Eigentlich steckt in diesen Versen schon alles drin, was ich heute sagen möchte. Darum lese ich auch diesen Teil nochmal vor. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus dem gegenwärtigen bösen Welt. Aber bevor ich einsteige in die Worte, die ich in der Bibel gefunden habe zur Gemeinde, ist die Frage, was ist denn das richtige Wort? Also ich habe schon hingeschrieben hier, Gemeinde, Versammlung, Kirche, keine Ahnung, was ihr noch so sagt und was ihr unter dem einzelnen Wort versteht. Ist es die Organisation, die irgendwie in einer Dachorganisation hängt, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, damit wir alle Spendenquittungen kriegen oder ist es das Haus, in dem wir hier sitzen? Also Kirche vielleicht assoziiert man häufig mit irgendeinem Gebäude. Oder ist Versammlung für euch das richtige Wort? An der Stelle, die ich hier gerade vorgelesen habe, steht im Urtext, also im Griechischen, Ekklesia. Ekklesia heißt eigentlich die Herausgerufenen oder die Herausgenommenen oder Herausrufung, je nachdem, wie man es übersetzt. An einigen wenigen Stellen ist damit eine Einberufung einer Versammlung von Menschen gemeint oder eine Menschenansammlung oder auch wenn im Neuen Testament auf das Volk Israel zurückgeblickt wird, wird auch dieses Wort manchmal benutzt. Aber am häufigsten ist es die Zusammenkunft von Gläubigen, von Christen, von Gottes Kindern. Das kann mal in einem Haus sein, das kann in einem ganzen Ort sein, das kann weltweit sein oder auch darüber hinaus, das heißt über alle Zeiten hinweg. Alle Kinder Gottes zu allen Zeiten. Wenn man Ekklesia übersetzt, ist die Frage, was ist das richtige Wort? Gemeinde, Kirche, Versammlung? Also mit dem Hintergrund, den ich da so gefunden habe, glaube ich, dass Versammlung eigentlich das beste Wort ist, wie man es so übersetzen sollte, weil es ist ein Zusammensammeln, was Jesus gemacht hat von Menschen und da geht es um den Leib Christi, der zusammengestellt worden ist und darum glaube ich, ist Versammlung eigentlich so das beste Wort, aber ich werde alle Worte Querbeet heute benutzen und wahrscheinlich auch in Zukunft. Und nehmt einfach das Wort für euch, was für euch das Passende erscheint, in demjenigen Satz, den ich gerade baue, oder vielleicht auch grundsätzlich. Denn eigentlich ist es nicht wichtig, mit welchem deutschen Wort wir es übersetzen, sondern wichtig ist, was die Bibel darüber sagt, was Gemeinde, Versammlung, Kirche denn ist. Und da möchte ich mit euch einsteigen und mal darüber nachdenken, wem denn eigentlich die Gemeinde gehört. Also nicht dieses Haus hier. Das gehört im Moment der Bank und wir versuchen es abzubezahlen. Aber wenn man hier sich jetzt umschaut, links und rechts neben euch, wenn ich hier bei euch in die Gesichter schaue, die Menschen, die hier sitzen, die Gemeinde, die Versammlung, die hier im Haus, aber auch weltweit zusammen sind, wem gehören die denn eigentlich? Und ich habe zwei Personen gefunden. Es ist also eine Eigentümergemeinschaft. Eine gute Eigentümergemeinschaft, nicht so eine, die sich streitet darum, wer mehr Benefit daraus zieht, sondern die gut zusammenarbeitet. Das eine ist Jesus. Denn Jesus hat gesagt, so wie da im Text in Matthäus steht, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, Jesus sagt, als er hier auf der Erde ist, er will seine Gemeinde bauen. Stecken zwei Dinge drin, denn ich komme nachher nochmal drauf, seit wann es eigentlich Gemeinde gibt. Das heißt, er will Gemeinde bauen, steht hier. Und zum anderen, er will seine Gemeinde bauen. Also die Gemeinde gehört Jesus. Und der zweite dieser Eigentümergemeinschaft ist Gott der Vater. Denn in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 20, Vers 28 lesen wir, die Gemeinde Gottes zu hüten, da geht es darum, dass Paulus den Ältesten in Ephesus gerade das schreibt und da sagt er den Ältesten in Ephesus, dass sie die Gemeinde hüten sollen. Also die Gemeinde Gottes zu hüten, die er, also Gott, sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das heißt, Gott hat die Gemeinde gekauft. Er hat dafür bezahlt. Er hat dafür einen einzigartigen Preis bezahlt. Ein Preis, den keiner hier für uns für irgendetwas gezahlt hat. Er hat seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt, er hat ihn ans Kreuz nageln lassen, er hat ihn sterben lassen. Das ist der Preis, den Gott für dich, für mich, für die Gemeinschaft hier auf der Erde bezahlt hat. Also eine Eigentümergemeinschaft aus Gott dem Sohn und Gott dem Vater. Die beiden, denen gehört die Gemeinde, die Versammlung, die Kirche. Als zweites möchte ich drauf schauen, wer gehört denn zur Gemeinde? Also wir haben geklärt, Gott Vater und Gott Sohn sind die Eigentümer, aber wer gehört denn eigentlich da rein? Ein Text, den ich jetzt noch nicht da vorne stehen habe, steht in 1. Korinther 1, der Vers 2. Da sagt Paulus der Versammlung in Korinth etwas, also im 1. Korinther 1, Vers 2. Und zwar sagt er, der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Ich habe vorne schon gesagt, dass sie herausgerufen sind, die Versammlung. Und Jesus Christus, er hat uns heilig gemacht. Hier heißt es, die Geheiligten in Jesus Christus. Das heißt, wir hier als Gemeinde sind Heilige. Und wir sind nicht Kirche, weil wir hier in diesem Gebäude sitzen, oder wir sind nicht Organisation, weil wir einer Dachorganisation zugehören, sondern wir sind ein Organismus, ein lebender Organismus, der Leib Christi, weil er uns heilig gemacht hat. Und nicht heilig so in dem Sinne wie Heiligsprechung oder geheiligt, sondern wir sind heilig aufgrund von den beiden Versen, die ich dort auf die Folie geschrieben habe. Fangen wir an mit 1. Johannes 12 und 13. So viele ihn, also Jesus, aber aufnahm und denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Gelübde, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist das, was wir auch beim Abendmahl hier immer sagen. All diejenigen, die Jesus Christus aufnehmen, die dürfen Kinder Gottes sein. Und wir sind aus Neuem geboren, aufgrund von Gottes Gnade. Und das Zweite steht im Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Auch hier sind die beiden Eigentümer wieder in Aktion. Das heißt, Gott der Vater hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat. Und Gott Sohn, Jesus Christus, ermöglicht uns, wenn wir ihn aufnehmen, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir deshalb dann zur Versammlung gehören dürfen. Wenn du bekennst, dass du sündigst und wenn du Buße tust, dann ist es genau das, was wir dort in den ersten Versen lesen. Dann nehmen wir Jesus auf. Dann bekommen wir seine Gnade und dürfen bewusst und ganz gewiss sein, dass Jesus die Sünde wegnimmt, dass er dafür gestorben ist und dass wir dazugehören zu dieser Versammlung. Und wir sind dann nicht irgendwelche Mitglieder in irgendeinem Verein, sondern wir sind Glied vom Leib Christi. Wir gehören dazu. Und dann gehören wir auch zur Gemeinde. Ich habe eben schon gesagt, dass die Gemeinde ja noch nicht immer existierte und dass in dem Text, den ich eben vorgelesen habe, wo Jesus sagt, er will seine Gemeinde bauen, die Zukunftsform benutzt wurde. Das heißt, damals, als Jesus auf der Erde war, gab es Gemeinde noch nicht. Jesus hat auch von sich gesagt, worauf er die Gemeinde baut. Nämlich auf sich selbst, auf das Fundament, auf den Felsen, auf den Eckstein. Er legt den Grund und kein anderer kann einen besseren Grund legen. Das Fundament ist Jesus Christus. Und weil wir so einen sicheren, unzerstörbaren Grund haben, kann das auch nicht einfach weggefegt werden, was hier ist. Das heißt, Gemeinde oder Versammlung kann nicht von uns zerstört werden, denn Gott hält es in seiner Hand. Wir müssen Gott überwinden, um weltweite Gemeinde zu zerstören. Und das ist nicht möglich. Entstanden ist Gemeinde an Pfingsten. An Pfingsten ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen und das ist sozusagen die Geburtsstunde der Gemeinde. Ich lese dazu auch mal einen Text. Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das ist der Moment, wo der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Das ist der Moment, an dem Gemeinde entstanden ist. Denn in 1. Korinther, das ist der andere Vers, der dort vorne steht, lesen wir, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Erst als der Heilige Geist hier auf die Erde gekommen ist, konnte genau dieses, nämlich dieser eine Leib, entstehen. Dadurch, dass der Heilige Geist auf der Erde ist, haben wir direkte Verbindung zu Jesus Christus im Himmel. Wir sind sein Leib und mit ihm verbunden. Der Heilige Geist führt die Gemeinde, führt die Versammlung. Er ist heute hier in jedem Einzelnen von uns und hat uns A hier hingebracht, aber erklärt uns auch B, was eigentlich in der Bibel steht. Das heißt, er ist derjenige, der die Wahrheit aus der Bibel für uns erst verständlich macht. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns hier zusammenhält der diesen Organismus, diesen funktionierenden Organismus, Leib Christi, überhaupt ermöglicht. Voraussetzung für Gemeinde ist nicht, dass wir hier etwas tun, dass wir hier etwas bauen, weil wir Menschen können nicht diesen Grund legen. Wir können nicht diese Basis, die Jesus Christus selber gelegt hat, können wir nicht legen. Und allein Jesus Christus, Gottes Sohn, hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Versammlung und Gemeinde existiert. Wir sind eingesetzt worden als diejenigen, die es bewahren sollen, die es weiter wie ein Gärtner bewirtschaften dürfen. Aber die Existenz, dass es da ist, liegt nicht an uns, hängt nicht an uns. Weil wenn sie an uns hängen würde, glaube ich, dann gäbe es Gemeinde heute schon nicht mehr. Das Neue Testament sagt zwei Voraussetzungen für die Gemeinde. Und zwar ist es einmal, dass Jesus Christus zurückkehren musste in den Himmel. Das heißt, er musste verherrlicht werden. Jesus Christus musste in den Himmel auffahren, dafür musste er vorher auf Golgatha sterben und dafür musste der ewige Gott erstmal Mensch werden hier auf der Erde. Das ist die eine Voraussetzung für Gemeinde. Jesus musste in den Himmel zurückkehren. Und das zweite ist, dass der Heilige Geist auf die Erde kommen musste. Er ist derjenige, der uns Menschen mit dem Göttlichen verbindet. Er ist dieses Bindeglied, dass wir jetzt schon in den Himmel hinausschauen können. Und das Ganze geschah 50 Tage nach Jesu Tod, 10 Tage nach seiner Himmelfahrt an Pfingsten. Wir finden in der Bibel mehrere Hinweise natürlich schon vor Pfingsten. Das ist zum einen, wo Jesus selber gesagt hat, dass er Gemeinde bauen will. Das heißt, der Gedanke, dass es so etwas gibt wie Versammlung, das gibt schon ganz lange. Das hat Gott schon ganz am Anfang so geplant. Aber entstanden ist sie zu Pfingsten. Und wenn wir nach vorne schauen, wird es Gemeinde auch noch ganz lange geben. Denn in der Bibel finden wir auch Stellen, dass die Gemeinde in der Ewigkeit noch existiert. Wir finden dort zum Beispiel in Offenbarung 21 einen Text, der da heißt: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Wir finden hier Worte wie Stadt, Braut oder Hütte. Das sind alles Bilder, Vergleiche für die Gemeinde, für die Versammlung. Und das heißt, wir können daraus erkennen, dass es diese Herausgerufenen, so wie es die heute gibt, auch in der Ewigkeit noch geben wird. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, dass Gott Vater und Gott Sohn Eigentümer der Gemeinde sind, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, ihre Sünden bekennen und Jesus angenommen haben und wiedergeboren sind, dazugehören und dass Gemeinde seit Pfingsten existiert und bis in die Ewigkeit hinein existieren wird. Ich möchte noch etwas Besonderes der Gemeinde euch zeigen. Und zwar gehört die Gemeinde, obwohl wir hier heute im Gottesdienstraum sitzen, heute schon zum Himmel. Wir haben eigentlich schon einen Platz im Himmel, weil Jesus ihn vorbereitet hat. Und wir haben die Verbindung durch den Heiligen Geist auch heute schon zum Himmel. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen und wieder in den Himmel aufgefahren und der Heilige Geist hält diese Verbindung. Auch dafür möchte ich einen Text lesen, und zwar aus Epheser 1, ab Vers 20. Die, und damit ist Gottes Stärke gemeint, denn vorher in den Versen davor ist von Gottes Stärke die Rede. Also Gottes Stärke hat Gott in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu Rechten in die Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nur in diesen Zeitaltern, sondern auch in den zukünftigen genannt wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jesus, der Himmlische, ist auf die Erde gekommen und wieder in den Himmel aufgefahren. Er hat für uns dort alles vorbereitet und schon alles erfüllt für uns. Und wir dürfen mit diesem verherrlichten Jesus jetzt schon zusammenleben. So ist Jesus ja wie ein Ehepaar zu uns. Also so wie damals am Anfang Adam alleine nicht vollständig war und Eva dazu kommen musste, sodass sie zusammen ein vollständiges Ehepaar werden konnten, so ist auch Jesus nicht vollständig ohne die Gemeinde. Denn Gott hat Jesus die Gemeinde geschenkt und andererseits hat Gott auch uns Jesus geschenkt, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe. Dieses Himmlische an unserer Gemeinde kann praktisch werden. Kann praktisch werden, indem wir als Konsequenz daraus nicht das, was wir auf der Erde für wichtig erachten. Also klar, jeder muss irgendwie einem Job nachgehen. Jeder muss zur Schule gehen, eine Ausbildung machen, ein Studium vielleicht absolvieren. Aber das Wichtige, das, was uns eigentlich Befriedigung erzeugen sollte, ist nicht das, was wir hier auf der Erde tun, sondern das, worauf wir hoffen, nämlich auf das, was im Himmel ist, was dort Wirklichkeit ist. Und diese Wirklichkeit dürfen wir als Botschafterin und Botschafter heute schon hier auf der Erde leben. Wir dürfen unsere Herzen in Richtung Himmel ausrichten. Und das dürfen wir jeden Tag, wo wir sind, ob in der Schule, im Studium, am Arbeitsplatz, daheim, dürfen wir das, was Jesus uns hier vorgelebt hat, jeden Tag hier leben. Das heißt also, wenn das praktisch wird, heißt es, ich muss nicht mehr dahinter herrennen, was andere von mir denken oder dass ich irgendwie eine super Karriere mache, sondern ich darf das machen, was Jesus Freude macht. Und ich habe 4 Sätze für mich formuliert. Die stehen auch ähnlich in dem Buch drin, aber ich habe sie für mich formuliert. Falls du sie mitsprechen kannst, kannst du sie gerne hier mitsprechen, leise oder laut. Vielleicht auch heute Nachmittag irgendwann. Ich werde die Folien wieder ins Internet stellen. Vielleicht ist es auch dein Wortlaut oder du wandelst ihn irgendwie ab. Weil das ist für mich das, was die Gemeinde hier auf Erden ist, obwohl wir mit dem Himmel verbunden sind. Nicht obwohl wir, sondern weil wir mit dem Himmel verbunden sind. Und zwar möchte ich sagen, mein Herz schlägt für Jesus Christus. Und ich lebe für Gott, der durch Jesus mein Vater geworden ist. Ich genieße den Besitz des Heiligen Geistes, den Gott aus dem Himmel zu mir gesandt hat. Ich freue mich über die Erlösung in Christus und auf das Vaterhaus, in dem Jesus Christus die Stätte für mich bereitet hat. Ich bin dankbar für die Vergebung der Sünden und die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater und seinem geliebten Sohn. Wenn das Praxis wird in deinem Leben, morgen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, dann ist der Himmel schon auf Erden. Und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis Jesus uns als seine Kirche, seine Gemeinde, seine Versammlung zu sich in den Himmel holt. Das ist für mich Hoffnung, eine wunderbare Hoffnung, die mir ja Mut gibt, in den nächsten Tag zu starten, den nächsten Schritt zu wagen. Amen.